Guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, euch zu sehen. Ich habe mich richtig gefreut, wieder hierher zu kommen, Gottesdienst zu feiern. War fast 2 Wochen völlig Abstinenz von der Lindenwiese. Haben einen großen Bogen um sie gemacht. Nicht, dass mir den Ärmel reinzieht, wenn ich vorbeifahre und im Büro lande und sitzen bleibe. Und freue mich, heute wieder mal miteinander Gottesdienst feiern zu dürfen. Ihr seht den Titel dieser Predigt von heute, Blicke folgenreicher, als wir ahnen. Ich habe mich so ein bisschen zurückerinnert an meine Kindheit, an meine Jugend und an mein Erwachsenwerden und an mein Altern. Zum Altern sah ich nicht viel, das kommt ja alles noch, aber zu meiner Kindheit, was Blicke anbelangt. Das Erste, an was ich mich erinnert habe, als es um Blicke ging, war in meiner Schulzeit, in der ersten, zweiten, dritten Klasse. Da musste ich immer die Schuhe meiner Schwester tragen. Und es war so eine Sache, weil die hatte so Schuhe, so halbhohe Stiefel. Und die hatten hier sowas wie so ein Gamsbart. Es waren aber typische Mädchenschuhe. Und weil ich im Wachstum war, bin ich gewachsen. Und die Hosen wurden immer kürzer, beziehungsweise die Beine länger. Und irgendwann schaut mir jemand auf meine Schuhe und sagt, das sind Mädelschuhe. Und dann war natürlich in der ganzen Klasse der Blick auf Mädelschuhe. Mein Spitzname war dann für eine gewisse Zeit Mädelschuhe. Und es war natürlich so eine Angelegenheit, so eine Sache. Man kommt in die Schule und alle schauen auf die Schuhe, Mädelschuhe. Wo hast du deine Mädelschuhe? Da habe ich gemerkt, dass Blicke in mir unwahrscheinlich viel auch Verletzendes auslösen können. Mädelschuhe. Später war ich ja im Karate sehr aktiv und habe da einiges erlebt und war dann irgendwann auf Bundesbestenlehrgängen und der Bundestrainer Hideo Uchi, ein Japaner, war da und ich habe gehofft, dass er mich seines Blickes würdigt und mich entdeckt als Karatekämpfer. Und das lief relativ gut und ich erinnere mich noch an ein Training in Stuttgart auf dem Balkon. Da waren zwei hübsche junge Mädchen und ich habe da bei diesem Bundesbestenlehrgang mit trainiert und ich habe gedacht, hoffentlich sehen die mich. Einer von 100 Karate-Fuzis, hoffentlich sehen die mich und entdecken mich. Und ich habe ganz vergessen, dass ja der Hideo Uchi mich noch entdecken sollte. Und da war so eine Interessenkollision. Auf jeden Fall erklärt er was vorne. Und ich war irgendwie in Gedanken, so völlig cool, habe ich gedacht, die müssen jetzt sehen, wie cool ich bin da vorne. Und habe irgendwie vergessen, was der mir erklärt hat. Und dann ging es los und dann kamen die Techniken, zack, zack, zack. Und ich war irgendwie daneben und damals war es noch üblich, wenn man nicht aufgepasst hat bei Hideo Uchi, gab es eine Kopfnuss. Das war üblich. Also kommt der Herr zu mir, sieht, dass ich da einen Mist baue und haut mir mit seinem mittleren Finger eine auf den Kopf. Und die Mädchen oben, die haben natürlich geschaut. Also ich hatte in dem Moment die Blicke von denen. Aber so war es ja nicht gedacht. Ich bin lange Jahre, hat meine Mutter mir Hosen genäht. Und die waren so, wie sie waren. Und das war die Zeit, als die Levis aufkamen. Und später habe ich dann mir tatsächlich eine Levis 501 leisten können. Vielleicht wissen manche noch, wie die aussieht. Levis 501. Knöpfe hier. Hier das Schild 501. Und dann war man schon in der Schule und hat irgendwie dann manchmal irgendwie sich hier gekratzt, dass alle hinschauen und lesen, Levis 501. Das war echt der Brüller. Im Karate war es unwahrscheinlich schön, wenn man die Vorrunden durchlaufen hatte und abends in die Halle eingelaufen ist. Da waren dann die 4 besten Mannschaften, die 4 besten Komitee, die 4 besten Kampfmannschaften, die 4 besten Einzelkämpfer. Und wenn man dort eingelaufen ist, in der Halle mit 1000 Leuten oder so, das war ein besonderer Moment. Man wurde gesehen, man war jemand. Dann kam so eine Art Absturz auf mich zu und ich hatte einen Motorradunfall und war von heute auf morgen auf der Karateliste und Freundesliste gestrichen. Ende, fertig. Ich hatte den Unterschenkel, eine Trümmerfraktur. Und eine von den wenigen, die dann zu mir kam, war meine Mutter. Und ich erinnere mich noch an die Blicke, wie sie an meinem Bett saß. Und mitleidig, mit Tränen in den Augen mich anschaute. Bis dorthin waren mir die Blicke meiner Mutter nicht mehr so wichtig. Eher, lass mich in Ruhe. Aber jetzt war sie die, die mir wieder die Wäsche gebracht hat ins Krankenhaus. Dann wurde ich gläubig, denn der Motorradunfall hat vieles in mir bewirkt, so im Sinn von, wozu lebe ich, wo gehe ich überhaupt hin? Ich hätte in der Nacht sterben können, ohne weiteres. Es war ein Wunder, dass ich überlebt habe, so die Ärzte, wo gehe ich hin? Und das war für mich der Anfang, nach dem Sinn des Lebens zu suchen, nach Gott zu suchen. Dann wurde ich gläubig und dann hat sich das gewendet und man überlegt, welche Blicke werfen einem die Gläubigen wann zu? Also damals da draußen stehen und rauchen, das wäre extrem schwierig gewesen. Ich weiß nicht, wie die Blicke der Gläubigen damals gewesen wären, wenn ich draußen gestanden hätte und geraucht hätte. Ich war im Norden in Gemeinden unterwegs während meiner Ausbildung. Dort war Alkoholtrinken verpönt. Die Blicke waren nicht freundlich, wenn man ein Glas Bier getrunken hat. Rauchen war wieder normaler. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich gebetet, so richtig wie ein Weltmeister, aber meistens nur in Gemeinschaft, wenn andere mich sehen und hören und sagen, wow, Thomas, das war jetzt ein starkes Gebet. Hallo? Vollmächtig. Heute denke ich, die Gebete waren eher vollmundig, aber nicht vollmächtig, denn vollmächtig und vollmundig sind zweierlei Dinge. Aber man achtet darauf, wie kommt das Gebet an, wie man betet. Dann habe ich eine Kontrahaltung eingenommen. Mein Vater ist gestorben und mein Vater war auf einem Auge blind und er hat einen ganz alten Opel Kadett hinterlassen. Und weil er auf einem Auge blind war, konnte er die Entfernungen nicht mehr so abschätzen. So, er hat eher abgeschätzt, ob er vorne in der Garage steht, wenn es so gemacht hat und auf der Seite so, so sah das Auto auch aus. Also relativ verteilt und es war meinem Vater egal. Und dann habe ich mir gesagt, so, jetzt beweise ich es allen, ich bin unabhängig von euch, ich fahre jetzt mit dem alten Opel Kadett herum. Ich weiß noch wie heute, ich bin in Stuttgart zum Eisenpfeifer gefahren und da saß die Dame an der Kasse, Frau Papst hieß die, also nicht verwandt mit dem Papst, aber sie hieß Frau Papst und ich weiß noch, wie sie rausschaute und so vorsichtig den Kopf schüttelte, so, oh je, was kommt denn da für ein armer Schlucker, ein armer Kerl. Aber ich wollte unabhängig sein und beweisen, ich kann mit dem alten Kadett rumfahren und es ist in Ordnung. Aber ich habe nicht gemerkt, dass ich immer noch abhängig war, denn jetzt gab es ja andere, die haben mir auf die Schulter geklopft, ein paar Gläubige, die gesagt haben, Thomas, finde ich stark, dass du so völlig unabhängig bist von Statussymbolen. Ja, hallo, das Statussymbol, der alte Kadett verdellt, es war ein gutes Statussymbol für fromme, täuferische Christen. Das war ein Statussymbol. So fährt man rum. Und da habe ich gemerkt, funktioniert alles nicht. Bin immer noch nicht, bei weitem nicht abhängig und frei. Ich könnte so weitermachen. Und ihr wisst das und ihr kennt das. Manche Blicke verfolgen uns bis heute. Als ich so darüber nachgedacht habe, habe ich manche Blicke meiner Mutter gesehen, wie sie mich anblickt. Wenn ich das und jenes mache, die sind noch da. Und die Blicke meines Vaters, die sind noch da. Es ist wichtig und uns und jedem wichtig, gesehen zu werden. Und wir setzen viel dran, dass wir gesehen werden. Und das ist per se, also in sich gesehen, nicht grundsätzlich schlecht. Aber es kann uns extrem beherrschen und knechten. Wenn wir das, was wir tun, nur tun, um gesehen zu werden, dann ist es eine heikle Angelegenheit. Und ich könnte die Frage stellen an jeden Einzelnen, wer bist du, wenn dich keiner sieht? Wer bist du, wenn dich keiner sieht? Was würde ich sagen, wer ich bin? Manche fragen sich, ja, aber was hat das jetzt mit Beten zu tun? Gesehen zu werden und beten. Und das hat entscheidend viel mit Beten zu tun. Und ich lese eine Stelle aus dem Matthäusevangelium, da geht es ums Beten. Und Jesus sagt, und wenn ihr betet, dann tut das nicht wie die Heuchler. Sie beten gern öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, um von den Menschen zu werden. Sie tun das, sie tragen ihre Frömmigkeit zur Schau, um von den Menschen gesehen zu werden. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater, denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Dort, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Es gab offensichtlich Leute, so wie mich schon damals, die haben gebetet wie die Weltmeister, um von den Leuten gesehen zu werden. Die Pointe hier beim Beten ist nicht, dass der eine Ort besser wäre als der andere. Das ist nicht die Pointe, sondern die Pointe ist, die entscheidende Frage lautet, wer sieht dich beim Beten? Wer schaut dich an? Vor wem willst du beten? Und manche Gebete sind ja wie Predigten. Also wenn ich hier manchmal für Kranke bete, ertappe ich mich, dass ich dem noch eine Mini-Predigt halte. Aber eigentlich sollte ich zu meinem Vater im Himmel beten und nicht zu dem reden, für den ich bete. Wer sieht mich, wenn ich bete? Und das Problem mit den Blicken übrigens geht ja ganz, ganz weit zurück in der Bibel, ganz, ganz weit zurück zu Adam und Eva. Dort beginnt die Problematik mit den Blicken. Genau in dem Moment, als die Beziehung zu Gott zerbrochen war, in die Brüche ging, heißt es, sie sahen und erkannten, dass sie nackt waren. Vorher war ihnen das wohl egal. Sie sind einfach so rumgelaufen. Es war einfach normal. Sich keiner dran gestört. Und nach dem Bruch der Beziehung zu Gott sahen sie und erkannten, dass sie nackt waren. Und das Ganze geht tiefer. Auf einmal ertrugen sie es nicht mehr, so gesehen zu werden, wie sie sind. Und die Folge war, sie versteckten sich vor Gott und voreinander. Und sie begannen, sich zu verkleiden. Gott hat ihnen Kleider gemacht. Sie begannen sich zu verkleiden, zu beschützen. Ihr seht nicht, ob ich hier ein Sixpack habe, ob ein kleines Fässchen, sieht man alles nicht. Wenn ich zurückdenke, wäre es ein Sixpack, den könnte ich zeigen, aber ihr ahnt, dass der Sixpack gewichen ist, einem kleinen Fässchen. Und die Männer bekommen hier so kleine Röllchen, wieso auch immer. Das kann man mit Kleider alles schön kaschieren oder tuschieren oder wie nennt sich das? Kaschieren. Und so beginnt der Mensch sich zu verkleiden, zu verstecken, dass er nicht erkannt wird. Und das hat begonnen beim Beziehungsbruch im Garten Eden. Man erkennt sich und jetzt beginnt man sich zu verkleiden und zu verstecken. Jesus selber, der dann später kam, lehrte und lebte etwas völlig anderes. Er hat ganz einfach gesagt, meine Ehre empfange ich nicht von Menschen. Ich empfange meine Ehre nicht von Menschen, sondern von meinem Vater. Was der über mich denkt, das ist entscheidend wichtig. Das ist das Entscheidende. Und deshalb war er frei, Opel Kadett zu fahren, verbeult oder BMW M5 oder wie der heißt, X5, keine Ahnung, ich fahre keinen, aber wäre ein schönes Auto, manchmal der M1 oder X1 ist auch ein schönes Auto. Denke mal, schöne Autos. Es könnte sein, Jesus würde hier mit dem Mercedes vorfahren oder mit dem alten Opel Kadett. Er hat die Freiheit. Er sucht nur die Ehre seines Vaters. Paulus selber sagt auch so einen Satz, rede ich den Menschen nach dem Munde oder geht es mir darum, Gott zu gefallen? Erwarte ich, dass die Menschen mir Beifall klatschen, dann würde ich nicht länger Christus dienen. Das hier darf man jetzt nicht mit rüpelhaftem Verhalten verwechseln, was heute wieder so in ist, so populistisch. Und ich sage einfach, wie blöd alle sind und was für Deppen das sind. Darum geht es überhaupt nicht. Denn die Nächstenliebe steht immer noch über allem. Aber es geht darum, wem will ich primär in meinem Leben gefallen? Wem will ich primär gefallen? Natürlich darf ich meiner Frau gefallen wollen. Das ist ja klar, darum geht es gar nicht. Aber wenn ich ihr mehr gefallen will als Gott, wird Jesus sagen, dann bist du nicht mehr frei. Ihre Energie und die Bestätigung und ihre Autorität haben Jesus und Paulus nicht von Menschen erhalten, sondern ganz alleine von Gott. Und die Frage ist natürlich jetzt, kann man lernen, so zu leben, dass man dahin kommt? Und in einer Freiheit liebt. In Freiheit lieben heißt, ich tue dem anderen Gutes, ohne dass ich etwas an Gegenleistung erwarte. Ich kann jemandem gutes Wort schenken, ohne dass ich sage, und jetzt was kommt von dir, Julia? Ich würde da schon was hören. Ich sage ja, nachher war eine tolle Moderation und sie sagt, war eine tolle Predigt. Und da bin ich zufrieden. Aber wieso habe ich es eigentlich gesagt? Und ein Mensch, der unabhängig und frei ist, der sagt, Julia, es war eine tolle Moderation, Punkt. Ich erwarte nichts. Ich hoffe, dass ich die Ehre bei Gott suche. Rudolf Bohren, ein Heidelberger Theologe, der hat mich mal aufgeschreckt während des Studiums, ziemlich massiv, denn er hat gesagt, wenn während euren Predigten schon alle eingeschlafen sind, alle, ich garantiere euch, einer sitzt da und der hört zu. Und der wird euch eines Tages zur Rechenschaft ziehen. Also wenn ihr predigt, denkt immer an den einen, der nicht einschläft. Und der eine ist Jesus. Und er wird irgendwann sagen, Thomas, was hast du da an dem 19. August über mich erzählt? So habe ich vergessen. Ich wollte ja dem Thomas Kille imponieren. Oder dem Bernd eine ans Schienbein hauen. Einer ist da und er hört zu. Wie kann man das lernen? Im Leben von Jesus gab es so einen entscheidenden Moment, einen ganz entscheidenden Moment, und das war die Taufe. Er hat sich taufen lassen von Johannes und dann kommt eine Stimme, hört er vom Himmel, und die sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich wohlgefallen. Gott, der Vater, hat ihm das zugesprochen. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und es geht darum, dass wir diese Lebenshaltung beginnen einzuüben. Zu sagen, ich will so leben, dass Gott wohlgefallen hat an mir. Und das hat Jesus getan. Die erste Antwort wäre, zurück zu Gott, überhaupt zurück zu Gott. Wer den Schritt noch nicht gemacht hat, die Vergebung in Jesus anzunehmen, die Beziehung zu Gott wieder aufzubauen, für den wäre das der erste Schritt. Erst einmal sich Gott nähern. Und das ist möglich durch das, was Jesus getan hat. Wir können uns Gott wieder nähern, bei ihm sein. Wir können ihm sozusagen unter seine Blicke treten, ohne Angst haben zu müssen, denn ein anderer hat bezahlt. Und das ist das Erste, und darin erkennen wir auch etwas Zentrales von der Liebe Gottes. Und Jesus sagt ein Zweites, wie wir diesen Lebensstil einüben können, und er sagt ganz einfach, wenn du betest oder beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Denn auch er ist da,
wo niemand zuschaut, dort ist der Vater. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Jesus spricht hier vom Lohn im Verborgenen, das heißt vom Lohn für die, die im Verborgenen beten. Das erste war, die entscheidende Frage ist, unter welchem Blick beten wir? Zu wem beten wir? Da müssen wir ehrlich werden. Und das zweite ist, er spricht vom Lohn, von dem, was Gott im Verborgenen sucht. Was ist der Lohn, von dem Jesus hier spricht? Was ist der Lohn? Wir würden vorschnell sagen, Gebetserhörungen, dann erhört Gott unsere Wünsche und er tut, was ich will. Das steht hier aber überhaupt nicht. Denn es geht ja beim Beten nicht darum, dass wir Gott dorthin zwingen, wo wir ihn gerne hätten. Dass er unser Erfüllungsgehilfe wird, dass er alle Wege aus dem, Steine aus dem Weg räumt und dass er tut, was ich will. So stellen wir uns manchmal Beten vor. Ich bete jetzt um das und dann bekomme ich es und dann bete ich um das und bekomme es und dann um das. Hier sagt Jesus nicht, dass die Gebete erhört werden, sondern er sagt, dass wir belohnt werden. Ich habe es mal so formuliert. Wer im Verborgenen betet, wird den liebenden Blick des Vaters spüren. Und das ist der Lohn. Das ist der Lohn. Und unter diesem Blick lässt sich leben. Wenn Gott der Vater uns freundlich anblickt, liebevoll anblickt, mit diesem Blick vor einem und hinter einem kann man leben. Da kann man wirklich leben. Und wenn ich im Verborgenen bete, dann weiß ich, der Vater sieht mich an. Und er freut sich, dass ich bete, dass ich bei ihm bin, dass ich vor ihm bin. Und der Lohn ist, dass er mich freundlich, liebevoll anblickt. Es ist immer wieder eine revolutionäre Tatsache, dass wir sagen, Gott ist gegenwärtig. Es gibt auch ein Lied, ein altes Lied, das heißt, Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige. Es gibt gute alte Lieder, sage ich euch, sehr gute sogar. Der Lohn ist, dass der Vater uns liebevoll anblickt. Dass er gegenwärtig ist, gilt ja nicht nur, wenn ich im stillen Kämmerlein bete, sondern das ist ja den ganzen Tag so, dass er gegenwärtig ist, nicht nur in den Gebetszeiten. Wer das verstanden hat, für den wird der Alltag ein anderer Alltag. Wenn ich realisiere, dass Gott mich anschaut, gegenwärtig ist, in jedem Moment, am Frühstückstisch, wenn ich mit meiner Frau frühstücke, wenn ich auf den Hof rausgehe, meinen Neffen begegne, meinem Bruder, meiner Schwägerin, Gott ist immer gegenwärtig. Ich bin überzeugt, vieles würde nicht gesagt und getan werden und vieles würde gesagt und getan werden. Gutes, wenn wir uns dessen stärker bewusst wären. Gott ist gegenwärtig, jetzt in dem Moment. Er ist da, Thomas. Und er hört mir zu und er sieht deinen Blick, den du mir zuwirfst. Und er sieht dein Lächeln. Und er sagt, Thomas, schön, dass deine Gesichtszüge sich entspannen können. Wir würden anders leben, wenn wir das realisieren werden. Nicht im Sinne von Angstmacherei, sondern im Sinne von, ich kenne den liebevollen Blick meines Vaters aus dem Verborgenen und diese Blicke gebe ich weiter. Der Alltag würde anders gestaltet werden, wenn wir uns dessen bewusst wären. Wenn wir uns bewusst wären, dass sein liebender Blick der Lohn ist für unser Beten. Ich glaube, ich könnte aufhören, mich mit anderen zu vergleichen. Ich könnte darauf verzichten. Was habe ich davon zu fragen? Findet sie mein Outfit gut? Und so weiter und so weiter. Man könnte darauf verzichten, weil der Blick wäre, was denkt der Vater über mich? Habe ich zu meinem Stil gefunden? Wir haben 4 Töchter. Und jede von unseren 4 Töchtern ist, was Anziehen und Mode anbelangt, völlig unterschiedlich. Die eine völlig ungeschminkt, die andere geschminkt. Die Michi war die Dame unter allen. Die Rebecca ist wieder ganz anders. Das Schöne ist, jede hat ihren Stil gefunden, der zu ihr passt. Nicht, wir tun, was Sitte ist. Immer das Gleiche. Oder wir machen, was die Mode uns vorschreibt. Sondern wir haben unseren Stil gefunden. Und der Stil im Aufblick zu Gott ist eine ganz andere Hausnummer von Lebensgestaltung. Da kann ich mich ruhig mal der Mode anpassen. Kein Problem, wenn es zu meinem Stil passt. Aber ich muss nicht den Modeengeln hinterherhecheln. Nur schon der Name, Modeengel. Sondern ich habe meinen Stil. Und der entspricht mir und der passt zu mir. Wer im Verborgenen betet, wird den liebenden Blick des Vaters spüren. Und dies ist der Lohn. Und dieser Lebensweg, der zur Alltagsgestaltung führt, und das muss ich in dieser Deutlichkeit sagen, dieser Lebensweg beginnt jeden Tag, am besten morgens mit konkreten Zeiten, in denen ich diesen Lebensstil einübe, im Verborgenen vor meinem Vater zu sein. Dort beginnt's. Ich weiß, viele sagen mir, ja, ich bete den ganzen Tag, ich bin immer in Verbindung mit Gott. Aber ich behaupte, das funktioniert so einfach nicht, wenn wir nicht exklusive Zeiten haben, in denen wir ganz nahe bei Jesus sind, ganz nahe beim Vater sind, unter seinem liebenden Blick verweilen und diesen Lohn empfangen, dass er uns liebevoll anblickt und aus dieser Kraft heraus kann ich den Alltag unter seinem liebenden Blick gestalten. Sonst wird es in meinen Augen eine Pseudo-Angelegenheit. Einfach vor Gott sein. Es geht dabei nicht um Arbeitsbesprechungen. Viele Gebete kommen mir vor wie Arbeitsbesprechungen. Ich bespreche mit Gott meinen Alltag, wie ich ihn takte, was ich tue und was ich nicht tue. Das gehört auch manchmal dazu. Aber es ist zu wenig. Im Verborgenen beten heißt, mich dem liebenden Blick des Vaters aussetzen und die Liebe als Lohn zu empfangen. Viele Ehen, und da gibt es viele Parallelen, funktionieren so. Die Ehepaare besprechen den Alltag, was sie tun, wer was tut, zack, 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 der Tag ist geregelt, die Woche ist geregelt, der Monat ist geregelt, Ende. Hallo, das ist keine Beziehung, schon gar nicht eine Liebesbeziehung. Da muss man abends mal zusammensitzen und sagen, wir reden jetzt überhaupt nicht übers Konto und übers Auto und über wer was tut, sondern wir lassen mal einen Sektkorken knallen. Aber richtig. Und dann genießen wir diesen edlen Tropfen. Kann auch ein Mineralwasser sein, wer ein Mineralwasser vorzieht. Kann man alles tun. Aber es braucht diese Momente, in denen man einfach so zusammensitzt und einfach so redet. Einfach so. Meine Frau und ich, wir sind 37 Jahre verheiratet, haben einiges Schweres durchgemacht und wir haben den Eindruck, unsere Beziehung vertieft sich. Wir haben viel, viel mehr diese Fragen auf der Tagesordnung, wie geht's dir, erzähl mal, wie war dein Alltag? Interesse zeigen, den anderen anschauen, für ihn da sein, ohne viel zu sagen. Das meint Jesus im verborgenen Beten. Sei vor deinem Vater. Sei vor deinem Vater. Und er freut sich. Und er schaut dich liebevoll an. Und dann bitte beginn nicht mit Arbeitsbesprechungen, was du tun sollst. Und vor allen Dingen nicht beginn damit, ihm zu sagen, was er alles tun soll. Sondern sei vor ihm. Freu dich. Die Ehe übertragen, freu dich, dass du verheiratet bist. Sei glücklich. Und das ist der Auftrag an uns, fröhliche Menschen zu sein, denn Freude ist eine Frucht des Geistes. Der Geist wirkt Freude in unserem Leben. Hier bin ich und setze mich dem liebenden Blick des Vaters aus. Dann kann es so sein, dass es einem geht wie mir heute Morgen. Ich bete in aller Frühe dann sitze ich da und dann mache ich und dann sage ich, okay, Entschuldigung, Vater, normal geht man nicht mit offenem Mund, wenn jemand da ist, ich weiß es, tut mir leid. Und dann bin ich wieder vor ihm. Wir tun ja Dinge vor Gott, dem Vater, die wir vor Menschen nicht tun würden. Der Nase bohren, Ohren, sonst wo sich kratzen und was weiß ich was alles. Und das zeigt mir, dass wir eigentlich gar nicht realisieren, dass Gott gegenwärtig ist. Es geht nicht darum, dass wir so einen Ethikkodex aufstellen, wie wir da sitzen müssen und uns geben. Und es geht darum, dass wir uns bewusst sind, der Vater, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der schaut mir jetzt zu und er ist präsent. Und da will ich ihm mit viel Liebe und Respekt begegnen. Das gehört sich einfach. Dann kann man mit Gott zusammendenken, dann kann man miteinander träumen, aber vor allen Dingen geht es um die Beziehung, um echtes Interesse. Und daraus kann im Alltag die Fürbitte erwachsen, der Dank erwachsen und all die anderen Formen von Gebet. Aber getragen muss es sein vom liebenden Blick des Vaters. So ein Arbeitsplatz kann so aussehen. Der kann so aussehen. Der Arbeitsplatz meiner Frau. Im Wohnzimmer hat sie so einen Schemel und da liegen diese Dinge drauf. Wenn sie da vorbeiläuft, wird sie daran erinnert. Die Kunst des reifen Handelns, Good News oder God News, also ist die Bibel. Darunter noch N.T. Wright, aufatmen. Und hier die Gebete, die ich ausgeteilt habe. Das Gebet von Paulus im Epheserbrief. Darum beuge ich meine Knie vor dem Vater. Und das betet sie jeden Tag für irgendjemand aus unserem Hauskreis, die krank ist, die Person, jeden Tag, für die Gemeinde und für sich selber. Wir brauchen solche Erinnerer, Reminder würden wir sagen, Erinnerungsmomente, dass wir uns daran erinnern. Und wenn wir das nicht haben, funktioniert das nicht. Es ist halt so, so sind wir, nicht weil wir blöd sind, sondern weil wir so sind. Die Dinge, die kann man sich schaffen. Gedankenstützen, Hilfen kann man sich schaffen, dass man abends nicht im Bett ist und sagt, oh Mist, jetzt wollte ich doch dieses Paulusgebet für die Christa beten, habe ich es wieder vergessen und morgen wieder vergessen und wieder vergessen. Da braucht es solche Momente, man läuft vorbei und dann kann man hinknien und sagen, darum beuge ich meine Knie vor dem Vater. Und dann bete ich das Gebet weiter und stehe wieder auf und gehe meinen Weg weiter. Aber das Gebet in der stillen Kammer ist durch nichts zu ersetzen. Ich hoffe, dass der Gebetsweg der nächste Woche entsteht hier. Ich hoffe, dass Menschen auf diesem Gebetsweg genau das erleben. Dass sie vielleicht vor der Tafel stehen und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und vergib uns unsere Schuld. Und sie sagen, Vater, hier ist Schuld, bitte vergib sie mir. Und auf einmal spüren sie den liebenden Blick des Vaters, der sagt, ich habe dir vergeben. Und jetzt geh hin und tu ebenso. Ich habe dir vergeben. Und ein Herz wird berührt und ein Stück neu. Oder jemand beginnt und betet, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Hey, vielleicht sagt er, es geht ja primär um Gott, den Vater. Es geht ja um dein Reich, um dein Wille, um deine Heiligkeit. Wow, ist das befreiend, ich kann mal von mir wegschauen. Es geht nicht immer um mich und ich und ich und ich und nochmals ich. Wow, tut das gut, es geht um dich, Vater. Es tut mir so gut, dass ich hinsetzen muss vor diese Tafel und Gott danken kann. Danke, Vater, dass es um dich geht. So anstrengend, wenn es immer um mich geht. Also mich strengt das an, wenn ich immer im Mittelpunkt stehen will. Das ist ja so ein Stress. Beginnt bei der Kleidung, bei der Haarfarbe, bei der Frisur, bei der Brille. Unglaublich stressig. Wenn ich eine neue Brille kaufe und ich gehe ins Brillenfachgeschäft und ich sage, Vater im Himmel, was denkst du über die Brille? Wäre eine Möglichkeit, mal gucken, wie der Optiker schaut, ob er sagt, hallo? Aber da beginnt's. Welche Blicke kommen dir in den Sinn, wenn du betest im stillen Kämmerlein? Blick des Vaters, der Blick der, sage ich es halt mal, nörgelnden Ehefrau, der Blick des Mannes mit Falten im Gesicht und die Stirn gerunzelt. Dann lass diese Blicke einfach mal ziehen. Einfach mal ziehen lassen. Die begegnen dir ja wieder, aber in dem Moment lass sie ziehen. Und dann setz dich dem liebenden Blick des Vaters aus. Vielleicht fragt ihr ja, wie kann das gehen? Und man kann da sitzen. Das Beste ist, wenn man wirklich einigermaßen aufrecht sitzt und nicht so rumlümmelt, so sitzt und sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich freundlich anblickst. Und ich danke dir, dass du jetzt, wo mich niemand sieht, mich anschaust. Und dann kommt wieder der Blick der Mutter oder der Tochter und dann sagt man wieder, Vater, ich danke dir, dass du mich freundlich anblickst. Nicht wie der Arbeitskollege, kann ich weglassen, aber vor dir will ich sein. Diese Blicke empfangen, damit ich unter dem liebenden Blick des Vaters leben kann. Das darf nicht als Flucht geschehen, das ist klar, aber das ist unsere tägliche Ernährung, sage ich mal, die Blicke des Vaters. Und dann kann ich in den Alltag und den Nächsten lieben, so wie er ist, annehmen, so wie er ist, weil ich mich gespeist habe vom liebenden Blick des Vaters. Und das meint Jesus. Ihr werdet euren Lohn empfangen. Ihr werdet diesen Lohn bekommen und der Lohn ist der liebende Blick des Vaters. Setz dich dem liebenden Blick deines Vaters ganz bewusst immer wieder aus. Und dazu muss ich mich aber verabschieden von dem anderen. Sonst funktioniert es nicht. Das andere muss weniger werden und das muss mehr werden. Deshalb gehört das zusammen. Wir brauchen freundliche Blicke, so sind wir geschaffen. Aber eigentlich genügt der liebende Blick des Vaters, damit ich den anderen frei begegnen kann. Ich wünsche euch viele inspirierende Momente. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das nicht einfach ist, weil wir sind auf Leistung getrimmt, auch auf Gebetsleistung und auf Glaubensleistung. Wir müssen was glauben und dann und Gott sagen, wie ich ihm vertraue. Und er sagt, hallo Thomas, streng dich doch nicht immer so an. Lass dich erst mal beschenken, lass dich beschenken, lass dich mal beschenken. Lass dich bitte beschenken. Lass dich bitte beschenken, Thomas. Das ist der Anfang. Mit dem liebenden Blick von mir, jeden Morgen neu. Der Herr segne euch mit seinem freundlichen Blick, dass euer Leben aufblühen kann und das der Menschen um euch herum. Amen.